Ja, herzlich willkommen in der CT-Redaktion. Wir haben uns mal wieder hier zusammengesetzt, um über die aktuelle CD zu sprechen, die 5, die Orangene. Und ich sitze hier mit den drei Kollegen. Mein Name ist Hannes Schirulla und rechts neben mir sitzt Achim Bartschok. Du hast ein Thema mitgebracht, ne?
Genau, in der aktuellen CT war ein Schwerpunkt das Thema Heimnetze und ich habe mir angeguckt, was Smartphones und Tablets so im eigenen Netz, was die so alles nach Hause telefonieren.
Okay. Ist das viel?
Ja, es ist überraschend viel, was da an persönlichen Daten da auch wirklich an übermittelt wird, was man halt überhaupt nicht mitbekommt.
Okay. Und Fabian, du hast ein Online-Thema mitgebracht.
Ja, Fabian Scherschel aus dem Maschinenraum. Nee, natürlich heißt es Security. Ich habe ein Online-Thema, weil es sehr aktuell ist. Fritzboxen, die haben wir alle zu Hause und die haben alle Sicherheitslücken und wir müssen die alle updaten.
Okay. Und Jan Keno?
Ja, um die Panik zu vervollständigen, ja. Ich habe Gift mitgebracht. Schönes Gift. Nein, wir haben eine große chemische Analyse von 28 Produkten gemacht. Mhm. Ohrhörer, Tastaturen, Mäuse, USB-Kabel und Handy-Bumper. Und da sind ziemlich fiese Dinge bei rausgekommen.
Da habe ich auch gleich eine Frage zu.
Jo.
Da taucht ein wunderbarer Begriff nämlich in dem Artikel auf. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme, den richtig auszusprechen, aber es sind Phthalate.
Phthalate werden ausgesprochen.
Was ist das? Und ist es richtig ausgesprochen?
Phthalate ist eine Stoffgruppe. Und da gibt es also nicht nur ein Phthalat, sondern da gibt es mehrere davon.
Okay.
Und die werden dazu benutzt, vor allem um PVC weich zu kriegen. Und das braucht man auch tatsächlich.
Also Plastik oder Gummiartig.
Vor allem PVC. Also ich glaube, Phthalate, ich bin natürlich auch kein Chemiker.
Ja.
Aber Phthalate werden vor allem für PVC benutzt, weil wenn du da keinen Phthalatstoff reintust, dann bröckelt dir das weg. Also das ist dann. Das Ding ist halt nur, dass du kannst halt, es gibt böse und nicht weniger böse Phthalate. Und eigentlich ist das umstrittenste, ist das DEHP. Und das kann tatsächlich Männer unfruchtbar machen und schwangere Frauen, da kann es den Embryo schädigen. Das ist deswegen sehr, sehr umstritten. Und das kann man durch andere Phthalate, wie zum Beispiel die DINP, ersetzen. Oder wir hatten auch Produkte, da waren in den Kabeln gar keine Phthalate.
Okay, also generell ist es so, dass es Weichmacher überall eigentlich drin sind, ne? Also
ja, eine Art auf jeden Fall, aber du kannst, wenn die Hersteller sich Mühe geben, also wenn die Hersteller das Problem auf dem Schirm haben, dann kannst du es umgehen. Also die Phthalate, es sind aber auch zum Beispiel Sachen, wie gesagt, die Phthalate, die DEHP ist fruchtbarkeitsgefährdend. Mhm. Es gibt aber auch die sogenannten PAC. Das sind
PAK?
Genau.
Ah, okay.
Genau. Und die sind krebserregend. Und die finden, und die sind absolut verzichtbar. Weil die sind zum Beispiel in Mineralölen drin, die man dem Kunststoff zugibt. Da gibt es aber etwas teurere packfreie Mineralöle. Und es kann auch als Färbemittel verwendet werden und das kann man auch ersetzen durch und andere Dinge.
Habt ihr denn welche gefunden?
Ja, aber nicht mehr, also diese PAKs, das sind also die polyzyklisch aromatischen Kohlenwasserstoffe.
Kennt man ja.
Naja, gibt es auch tatsächlich die, das gibt es auch in der Natur, wenn du den Steak brennst. Wenn du den Steak brätst, dann passiert sowas auch. Also es sind unvollständige, kommt bei unvollständigen Verbrennungen zustande. Und das ist aber in vielen Kunststoffen, vor ein paar Jahren war es mal so ein Riesenskandal. Da gab es zum Beispiel so einen berühmten Baumarkthammer, der hatte so viel PAK im Griff drin, das sollte ungefähr den Giftstoffen entsprechen, die ein Raucher in einem ganzen Jahr aufnimmt. Nimmst du auf, wenn du diesen Baumarkthammer eine Stunde in der Hand hast.
Also lieber mal eine Kippe rauchen, als einen Nagel einschlagen.
Ich dachte, wenn man den Hammer raucht.
Naja, aber jedenfalls, diese Pack waren halt ein Riesenskandal. Also es ging durch etliche Medien. Und das hat man auch bei unserem Test gemerkt, dass wir diese Sachen zwar noch gefunden haben, aber nicht mehr so stark. Also das Heftigste waren eigentlich die sogenannten SCCPs. Das sind die, wir haben gerade schon mal drüber geredet, die kurzkettigen
Paraffine?
Nee,
was?
Du hattest das jetzt ein Quiz
hier. Chlorparaffine.
Ja, genau, die kurzkettigen
Chlorparaffine. Ich war gar nicht so weit weg.
Nee, ja. Das stimmt. Die kurzkettigen Chlorparaffine. Okay. Und die sind tatsächlich richtig verboten. Das heißt, du darfst keine Produkte verkaufen, die diese SCCP drin haben. Und da haben wir tatsächlich ein Viertel unserer 28 Testprodukte hatten das Zeug drin.
Okay.
Und das fanden wir schon relativ erstaunlich.
Was heißt denn jetzt verboten? Also, wenn die das jetzt, die haben es hier in Deutschland verkauft, die Produkte, und können die jetzt richtig verklagt werden? Oder
das ist eben die Frage. Es gibt eine Ausnahmeregelung, wenn nachgewiesen werden kann, dass die Sachen vor dem 10. Dezember 2012 hergestellt worden sind, dann dürfen sie trotzdem dann dürfen sie weiter verkauft werden.
Okay.
Also das konnten wir natürlich nicht rausfinden. Ja. Und wir wollten auch vor dem Test, wir hätten natürlich die Hersteller ansprechen können im Vorfeld, bevor wir den Text veröffentlichen. Aber wir wollten da keine schlafenden Hunde wecken, dass die jetzt womöglich noch irgendein Kinken da in unserem Test finden und womöglich das ganze Ding mit rechtlichen Mitteln verhindern. Deswegen sind wir jetzt erst mit den Herstellern in Kontakt
schlafen und versuchen ein bisschen raus. Also die Hunde schlafen jetzt nicht mehr, sondern jetzt sind sie aufgeschreckt.
Jetzt sind sie aufgeschreckt, okay. Ja.
Ihr habt auch ein Video gemacht, ne?
Genau, es gibt ja ein Video, wo ihr ein bisschen was wo ihr durchs Labor geht.
Genau.
Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen, wir würden das mal einspielen.
Genau, also wir haben das Büro Veritas in Hamburg mit diesen Prüfungen beauftragt. Und hier kann man sehen, wir haben jetzt einen Schritt übersprungen, weil dieser Häcksler, der war gerade kaputt, als wir da waren. Aber die Sachen werden auf jeden Fall geschreddert, die Kunststoffsachen. Dann hat man so ein Granulat, das wird dann abgewogen. Und dann kommt da ein Lösungsmittel rein, was dann entsprechend dem Stoff, der da eben gesucht werden soll, da gibt es dann verschiedene Lösungsmittel. Also da werden, glaube ich, jetzt gerade Phthalate analysiert und dann nimmt man dann eben einen Stoff, der mit diesen Phthalaten reagiert. Dann kommt dieses Ding in so ein Ultraschallbad, das Reagenzglas, eine halbe Stunde, und dann ist das nur noch so eine Matschepampe. Und die kommt dann jetzt, also dieses Reagenzglas kommt nicht so komplett, sondern es wird da jetzt mit einer Spritze ein bisschen was abgezogen in ein sogenanntes Vial. Und dieses Ding kommt jetzt in den Gaschromatographen.
Und jetzt, da wird dann analysiert, welche Stoffe drin sind?
Genau.
Okay. Und also ich könnte mir jetzt vorstellen, ihr habt ja ziemlich verschiedene Zubehör bestellt, also alles wahrscheinlich aus Plastik oder Gummi.
Genau.
Und auch von verschiedenen Marken.
Genau.
Und kann man da jetzt irgendwas zu sagen, dass wenn du irgendwie 5 Euro mehr für einen Kopfhörer ausgibst, dass es dann in Ordnung ist? Oder wenn da jetzt eine bestimmte Marke draufsteht, von den bekannten Sony, Samsung, was auch immer oder so, dass es dann in Ordnung ist? Oder ist es sowieso Schnuppe und kriegen wir alle Krebs, wenn wir uns was kaufen?
Also wir sind ja bei CT immer super vorsichtig mit so generellen Aussagen. Ja. Und bei 28 Produkten kann man halt so eine Aussage nicht machen. Aber ich würde schon sagen, bei dem Artikel oder bei dem Test ist rausgekommen, dass Markenprodukte unproblematischer sind. Also wir haben kein Markenprodukt gefunden, in dem schlimme Sachen drin gewesen sind. Weil, ich meine, kann man sich ja auch irgendwie vorstellen, dass für einen Markenhersteller ist der Image-Schaden halt wirklich wesentlich größer, wenn es da irgendwie so einen Skandal gibt. Ob von uns jetzt aufgedeckt oder von anderen Medien, das machen ja einige Stufenwarentests, Ökotests, die solche Sachen machen. Und für so einen No-Name-Hersteller ist das auf Deutsch gesagt scheißegal.
Weil kennt halt sowieso niemand.
Kennt eh niemand und dann wird womöglich einfach auch ein neuer Markenname sich ausgedacht und fertig.
Okay.
Und mit den Preisen hat das gar nicht so viel zu tun. Also wir hatten zum Beispiel eine Logitech-Maus, die hat 7,16 Euro gekostet. Und ich meine, das ist ja nun nicht so die Welt. Und irgendwie so eine No-Name-Geschichte, ich sehe gerade, die hat 9,55 Euro. Also, ne? Also es muss nicht unbedingt, es muss nicht unbedingt teurer sein. Aber das würde ich schon, das kann man schon sagen, dass man auf Markenprodukte achten soll, weil die eben mehr auch mit den in den Lieferketten da einen größeren Einfluss haben.
Aber man kann halt immer nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen.
Richtig, genau.
Gibt es irgendwas, wo ich's, was ich selber dann tun kann, wenn ich ein Produkt habe, irgendwie, weiß ich nicht, riechen oder Abrieb oder gibt es da irgendwelche Indikatoren?
Das ist eine sehr gute Frage. Das war nämlich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum wir diese Analyse gemacht haben. Weil wir viel mit diesen Bumpern drum hantiert haben, mit diesen Handyhüllen, die man da so rummacht. Ich weiß nicht, kennt ihr, ne?
Ja, klar.
Mobiles vor, ne? Und die haben immer elendig gestunken. Ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen, oder? Wenn man die aus der Packung nimmt. Oh, ja. Und auch auf in den Webshops, da siehst du etliche Kommentare, so von wegen, guter Bumper, funktioniert gut, stinkt aber so, als würde ich sofort Krebs kriegen. Und ich habe nirgendwo einen Test gefunden, also so eine chemische Analyse. Und dann dachte ich, lass uns das doch mal machen. Und das Interessante ist nun, dass diese Handyhüllen allesamt sauber gewesen sind. Also die haben zwar stark gerochen, wir haben natürlich auch nur die ins Labor geschickt, die uns besonders aufgefallen sind mit dem Geruch, aber nur eine einzige davon hat ein bisschen Phenol enthalten, das ist nicht gut, aber auch nicht so schlimm. Die anderen waren alle komplett frei von den, also zumindest von den Stoffen, die wir analysiert haben.
Also selbst wenn einem die Schleimhäute brennen, ist das kein Indikator
dafür. Genau, das sind dann, also gut ist das nicht, wenn die unangenehm riechen. Das sind aber meistens Lösungsmittel, die aus dem Produktionsprozess, die dann innerhalb von wenigen Tagen einfach ausdampfen und dann sind sie da weg. Also man kann diesen Ausdampfungsprozess ein bisschen beschleunigen, wenn man zum Beispiel die Handyhülle einfach mit lauwarmem Wasser, ein bisschen Spüli und den Wasserhahn hält und dann vielleicht noch 3 Tage auf dem Balkon. Wenn das Ding dann aber immer noch stinkt, dann sollte man vielleicht überlegen, das zurückzugeben, weil das ist einfach nicht, gut, wenn es stinkt.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, diese PAKs, die kann man riechen, das riecht so ölig verbrannt, so ein bisschen wie im Baumarkt hinten in die Autozubehörabteilung geht, da riecht das ein bisschen so.
Oder Asia, billig 1-Euro-Laden oder so.
Ja, das ist ja meist so dieser Gummi-Schwimmflossen, sag ich jetzt. Das ist ja eher so ein charakteristischer Gummigeruch, den Gummi riecht halt so.
Ja.
Aber diese Pack riechen tatsächlich so wie auch in großen Supermärkten, wenn man da so in die Fahrradabteilung kommt. So ein bisschen ölig irgendwie.
Ich war zu lange nicht mehr in der Fahrradabteilung.
Ja, aber ihr kennt den Geruch definitiv. Ja. Okay. Also das kann man riechen, aber diese SCCP und die Phthalate sind komplett geruchslos. Also da kann man, die kann man gar nicht riechen und die kann man auch nicht sehen und Abrieb auch nicht. Sondern da muss man sich einfach drauf verlassen oder eben unser Heft kaufen und in die Tabelle gucken, ob die Sachen sauber
sind. Jetzt ist in eurer Tabelle 28 Produkte.
Genau.
Bei mir zu Hause sind mindestens 60. Ja. Also die Frage wäre, gibt's, habe ich denn
Handyhüllen hast du?
Tastaturen, Mäuse, Kabel, USB-Kabel, allein USB-Kabel habe ich.
Also auch das muss man auch sagen, wir haben zwar in den Tastaturen und Mäusen schlimme Sachen gefunden, aber es war auch manchmal im Mausrad und in den Tasten selbst, aber es war meistens in den Kabeln. Also die Kabel sind das größte Problem. Und da weiß ich ehrlich gesagt auch keine richtig tolle Maßnahme, weil ich habe noch nie zum Beispiel Micro-USB-Kabel, ich habe da noch nie irgendwelche Marken, habt ihr schon mal Marken-USB-Kabel gesehen?
Apple natürlich, aber
Das sind ja keine Micro-USB-Kabel,
sondern Samsung.
Aber also bei so einem Kabel, es geht ja auch um den Hautkontakt, oder? So wird das doch nur übertragen.
Einige Sachen. Hautkontakt ist natürlich problematisch, aber es geht auch viel über den Hausstaub. Beispiel, wenn du was anfasst und dann isst du danach ein Brötchen oder was weiß ich und hast es da dran.
Weil normalerweise so ein USB-Kabel, gerade wenn es irgendwo hinterm Rechner liegt, das fasse ich alle 5 Jahre mal an.
Naja, aber zum Beispiel dein Handykabel, also ich habe zum Beispiel mein Handykabel vor dem Test, danach habe ich es dann nicht mehr gehabt, habe ich direkt neben meinem Kopfkissen im Bett liegen gehabt.
Oh, verdammt, ich auch.
Und ich fasse das schon jeden Tag.
Also
einmal abends ran es baumelt auch so die ganze Zeit vor meinem Gesicht rum.
Ja.
Und ich meine, natürlich stirbt man daran nicht, aber trotzdem sollte man halt möglichst aus seinem Wohnumfeld möglichst viel dieser problematischen Stoffe verbannen, weil es geht ja um die Gesamtbelastung. Also je mehr Zeug man irgendwo hat, ne, das lagert sich ja alles an. Viele dieser Stoffe lagern sich auch im Körper an, reichern sich da an. Und deswegen finde ich das schon sinnvoll, wenn man halt versucht, möglichst viel zu verbannen. Mhm. Was wir übrigens noch nicht gesagt haben, sind das Allerschlimmste.
Du musst nicht den ganzen Artikel erzählen, wollte ich nur sagen.
Aber ich wollte noch einmal die Ohrhörer, weil das wirklich richtig krass gewesen ist. Also da haben wir 4 Ohrhörer billige, aber wir haben 4 Ohrhörer im Test gehabt und haben da gar nicht, haben die nur so mit reingenommen, weil wir mal gucken wollten. Und das waren letztendlich die Allerschlimmsten. Also da haben wir wirklich in allen Vieren haben wir alle 3 problematischen Stoffgruppen gefunden. Und das finde ich schon sehr
Meine Frage, die ich eigentlich vor 3 Minuten stellen wollte, war, ich habe 60 oder 70 Produkte bei mir zu Hause und die kommen alle in der CT nicht vor. Die Frage ist, habe ich
hast du einen Computerladen oder was?
Ich habe einen ausgeräumt, nee. Ich lagere immer die Kabel aus der Redaktion bei mir zu Hause. Ach, du bist ja, ja, nein, aber die Frage wäre für mich, habe ich irgendeine Chance, selber irgendwas rauszufinden, wenn es jetzt nicht, ich meine, ich kann ja das selber nicht ins Labor schicken, das hat ja wahrscheinlich auch einen Haufen Geld gekostet und gibt es denn irgendwie eine Datenbank, gibt es denn irgendwie ein, ist da, oder ist das ja eine Sache, die jetzt kommen muss?
Da gibt es, da hat der Gesetzgeber jetzt sich was Tolles ausgedacht. Da gibt
aufgrund deines Artikels?
Nee, bestimmt. Leider nicht. Das ist die sogenannte Reach-Auskunft. Also du kannst den Händler, wenn du dir beispielsweise ein Kabel oder so kaufen willst, dann kannst du dem Händler eine Mail oder einen Brief schreiben und sagen, hallo, ich möchte gern von meinem Reach-Auskunftsgesetz Gebrauch machen. Und können Sie mir bitte sagen, ob in dem Produkt besorgniserregende Stoffe drin sind? Und dann gibt es eine Liste mit besorgniserregenden Stoffen. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, wie viele da drauf sind, aber relativ viele. Und wenn da diese Stoffe drin sind, dann muss er dir das mitteilen, der Händler. Okay. Und zwar innerhalb von 45 Tagen. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil man entscheidet ja normalerweise ein bisschen spontaner, wenn man sich irgendwie ein blödes Kabel kauft. Und das andere Problem ist auch, also wie gesagt, er hat 45 Tage Zeit zu antworten. Wenn da keine Stoffe drin sind, die besorgniserregend sind, dann muss er dir gar nicht antworten. Das heißt, du weißt nicht, wenn du keine Antwort kriegst, hat er mich einfach vergessen oder sind da keine Stoffe drin? Und das ist wirklich überhaupt nicht praxistauglich. Mhm. Und deswegen haben wir auch gesagt, also das ist auch so das Fazit von unserem Artikel, dass es wirklich sinnvoll wäre, weil die Daten ja da sind, wenn es so eine offene Datenbank gäbe, die man zum Beispiel auch mit seinem Smartphone anzapfen kann, dass man zum Beispiel im Geschäft den Barcode scannt von irgendwas und dann zeigt mir die Datenbank an, das und das ist da drin. Aber da hat sich offenbar die Händlerlobby durchgesetzt, da so ein unglaublich schwieriges Verfahren zu machen. Was man übrigens sagen muss, genau, wir haben das auch ausprobiert. Wir haben nämlich, ich glaube, 12 dieser Anfragen verschickt und wir haben nur eine einzige Antwort bekommen.
Das heißt, alle
giftfrei.
Wir haben zum Teil auch Sachen angefragt, die wir getestet haben, bei denen wir also wissen, dass da Gifte drin waren und wir haben überall keine Antwort gekriegt.
Das heißt, also kurzum, es funktioniert nicht.
Genau. Es ist aber ein Gesetz. Also das heißt, es gibt ziemlich heftige Geldbußen, wenn die Händler da nicht drauf antworten. Okay.
Aber ihr verklagt die jetzt?
Wir wissen, ja, ich meine, ist die Frage, ob wir das jetzt an die Ämter da weitergeben. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das alles noch nicht so richtig durchdacht ist, die ganze Geschichte.
Na, spannend. Vielleicht nochmal zum Abschluss in 3 Sätzen, 3 Tipps, was man jetzt als Verbraucher selber machen kann.
Panik.
Panikmodus.
Erster Tipp.
Also man sollte vermeiden, richtigen Billig No-Name-Kram zu kaufen. Also man sollte schon darauf achten, dass man von dem Hersteller schon mal irgendwas gehört hat. Man sollte vielleicht, wenn man so ein bisschen paranoid ist, sollte man vielleicht auch einen schnurlosen Bluetooth-Kopfhörer benutzen, weil Kabel, habe ich ja gesagt, sind das Problematische, die baumeln dir ja immer so im Gesicht rum und berühren deine Haut. Ist vielleicht nicht schlecht, wenn man da auf einen Bluetooth-Kopfhörer setzt.
Oder man lässt sich einfach ein Bart wachsen.
Und dann
hängen die nicht direkt am Gesicht.
Weiß ich aber auch nicht, ob das so
das ist. Das ist danach, um die Giftstoffe wieder
raus. Wenn du den ganzen Kram da am
Option. Ja, Hannes, da hast du bei uns Vieren am ehesten verloren. Ja,
ja du wirst, ja. Und das Dritte ist, auch wenn man nicht alle Stoffe riechen kann, eben schon drauf achten, wenn man was kauft, riecht es sehr, sehr komisch. Riecht es dann nach dem Auspacken 3-4 Tage danach immer noch sehr, sehr komisch, dann sollte man vielleicht wirklich überlegen, ob man es nicht zurückgibt.
Okay. Hui. Das hat schon mal Angst gemacht.
Kommen wir jetzt zu einem lustigeren Thema.
Ja, genau. Wir stehen alle unter Kontrolle. Nein, also es ist jetzt, so ganz positiv ist es leider auch nicht dein Thema, ne? Aber du hast auch noch eine ganze Menge spannender Sachen rausgefunden, die in eine ganz andere Richtung gehen. Aber dennoch die meisten von uns betreffen, ne?
Genau, also wir haben in der aktuellen CT hat sich das Ressort Netze damit auseinandergesetzt, was kann ich eigentlich dagegen machen, dass zu Hause oder das Setting ist, zu Hause sind immer mehr Geräte mit dem Internet verbunden. Zum Beispiel die Fernseher mit Smart TV hast du immer mehr Geräte zu Hause, die irgendwie was im Internet machen. Und wir haben halt vor ein paar Wochen sind wir auf ein paar Sachen gestoßen bei Smart TVs, die echt wirklich gruselig waren, wo halt Smart TVs im Prinzip dein Fernsehverhalten an die Sender und über die wieder an Netzwerke wie Google weitergegeben haben. Und da haben wir gesagt, jetzt probieren wir mal in dem Themenkomplex ein bisschen zu gucken, was passiert da alles und wie kann man dem auch entgegenwirken. Und mein Thema dabei war, weil wir im Mobilressort arbeiten, sich mal anzugucken, was Smartphones und Tablets so funken. Die tun das natürlich nicht nur zu Hause, sondern eben auch unterwegs, aber das war so das Setting. Und wir haben uns dabei quasi zwischen das Smartphone und das Internet geklemmt, haben quasi das alles über einen Proxy laufen lassen und dann auch das Verschlüsselte, was eigentlich verschlüsselt ist, angeguckt. Das heißt, was man als Nutzer eigentlich nicht sieht. Also haben da ein bisschen getrickst, dass es offengelegt ist. Ja, und dann haben wir uns mal so die, weiß ich, 50 beliebtesten Smartphone-Apps in Deutschland angeguckt, die kostenlos sind.
Unter anderem?
Im Prinzip alles, was gerade in den Charts ist. Von Quizduell über Angry Birds, über Facebook, über WhatsApp, genau diese Sachen. Das System, das wir machen, ist so ein bisschen, also man findet nicht alles raus oder beziehungsweise an manchen Stellen müsste man noch tiefer reingehen und das ist sehr aufwendig zum Teil. Aber was wir allein schon mit unseren Methoden rausgefunden haben, war eigentlich schon viel, viel mehr, als ich gedacht habe. Ich habe, als ich an den Artikel rangegangen bin, habe ich gedacht, ich finde jetzt ein, zwei Apps, die ein bisschen zu viel nach Hause telefonieren, sage ich mal. Aber tatsächlich war es so, dass der Großteil der Apps persönliche oder sensible Daten an den Hersteller der App oder dann eben vor allem auch an Werbenetzwerke, mit denen die App zusammenarbeitet oder Analyseunternehmen schickt.
Aber wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Also klar, man kann ja anhand der Pakete sehen, wo die jetzt hingeschickt werden, also wo das Zeug hingeht, aber man hat ja dann einfach irgendwelche Datenhaufen mit irgendwelchen Daten, mit denen man doch wahrscheinlich gar nicht so viel anfangen kann. Guckst du dir das dann einfach im Editor an und sagst, oh, das scheint ja mein Google-Login zu sein oder woran erkennst du zum Beispiel die GPS-Koordinate?
Also wir haben uns tatsächlich, also wir haben dem Handy vorgetäuscht, dass unser Proxy quasi die Erlaubnis hat, sich das auch anzugucken. Also quasi wie der Endpunkt. Ne? Also das heißt, die Kommunikation zwischen dem Smartphone und unserem Proxy hat wirklich offengelegt, was da an Kommunikation stattfindet. Es gibt immer noch Apps, die das verschlüsselt machen, dann intern nochmal eine eigene Verschlüsselung benutzen und es gibt Apps, die sich darüber nicht austricksen lassen, weil die halt aufgrund von Sicherheitslücken solche Sachen auch schon genauer kontrollieren. Aber die meisten Apps lassen sich damit austricksen. Und man muss dazu sagen, man muss auch das Smartphone manipulieren, nicht nur den Proxy auf Smartphone manipulieren, damit diese Daten offen sind. Das heißt, ein Sicherheitsrisiko ist es oft, oder ist kein so ein großes Sicherheitsrisiko, weil man wirklich ein Smartphone präparieren muss.
Ja, ich meine, aber du hast ja dann einfach irgendwie, du hast zum Beispiel einfach irgendwie eine längere Zahl, wo irgendwo ein Komma ist oder so. Du weißt ja dann nicht, könnte das jetzt die GPS-Koordinate sein? Also woran erkennst du dann, was das genau ist?
Naja, also die Zahlen sind dann schon offen. Das heißt, ich hab einfach 3.000, 4.000 Einträge vielleicht, die irgendwie kommunizieren. Also jeder Eintrag, wenn Google eine Webseite aufruft oder wenn der Browser eine Webseite aufruft, sind es 50 Einträge, weil Bilder runtergeladen werden und alles. Ja, das ist dann so ein bisschen eine Fummelarbeit, aber man kann auch filtern. Und ich habe mir einfach für jedes Smartphone, das ich kontrolliert habe, mir zum Beispiel die E-Mail-Nummer, die das Gerät identifiziert, aufgeschrieben. Genau. Oder ich habe mir mal angeguckt, was sind die Ortsdaten vom Heise Verlag ungefähr. Dann weißt du, 52 Punkt und 9 Punkt sind so. Ja, genau, und dann habe ich nach diesen Sachen gesucht und dann eben gefunden. Und
man sieht das ja auch oft. Also bei den Fernsehern war das ja relativ oft auch dann XML oder JSON oder so. Und dann ist das halt so, dann steht da halt irgendwie Geolocation oder so.
Genau.
Oh, okay,
sehr hilfreich. Genau. Oft sind dann auch tatsächlich, steht dann da wirklich E-Mail, Geolocation, all das. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt hier, gar nicht. Sonst doch, vielleicht kann ich hier mal reinzoomen. Ich weiß nicht, wie gut das hier. Doch, das sieht man hier sehr schön.
Ihr Doktor.
Das ist jetzt zum Beispiel so ein Eintrag, der einfach zeigt hier.
Ja, JSON, sehr praktisch.
Genau. Da steht dann dran Android-ID, Serial, das war dann die Seriennummer, und dann steht Installed Apps. Ne? Und dann hat sich diese App, Wer wird Millionär 2014, Die überträgt dann an einen Werbepartner, RevMob, alle Apps, die installiert sind auf dem Handy. Ne?
Also so sehr vertrauenserweckend an.
Genau.
RevMob.
Genau. Und einfach nochmal, um generell drauf zurückzukommen, also im Prinzip fast jede App, die kostenlos ist und mit Werbepartnern zusammenarbeitet, schickt auch gewisse Daten. Es ist jetzt nicht so tragisch, dass man sagen muss, oder so schlimm, dass da irgendwie Adressbücher, persönliche Nachrichten, all das rübergeschickt wird. Aber gerade weil oft die Ortsdaten dabei sind, verknüpft mit einer eigentlich eindeutigen ID, kann man natürlich schon damit unter Umständen ein Bewegungsprofil zum Beispiel herstellen. Und vor allem muss man sich auch fragen, also erstmal kriegt man das nicht mit, was der Werbepartner alles so bekommt. Das steht dann irgendwie in den Nutzungsbedingungen. Wir behalten uns vor, alles, was, also im Prinzip, wir behalten uns vor, alles, was wir machen, auch irgendwie weiterzugeben. Mhm. Und damit kriegt man halt tatsächlich aber nicht mit, was da wirklich passiert. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend.
Aber die Daten werden ja sowieso auch an, je nach Smartphone-Hersteller, an Google oder Apple, sowieso auch zusätzlich noch geschickt, ne?
Genau, also
da also muss die Bewegungsdaten, man, ja, also die Ortsdaten. Mhm.
Da muss man auch sagen, das ist sehr schwierig, da wirklich genau festzustellen, was dann auch wirklich noch so im Hintergrund läuft. Da ist auf jeden Fall eine Vertrauenssache. Was ich zum Beispiel gesehen habe, das fand ich ganz interessant, Google benutzt eine Datenbank für um Hotspots zu lokalisieren, um daran wieder besser orten zu können. Und die Sachen habe ich mir auch angeguckt und die sehen zumindest so aus, als wären sie gut anonymisiert. Da kommen keine IDs mit rein, da kommt ein Zeitstempel rein. An diesem Zeitstempel ist an dieser Position, sind diese WLANs mit dieser Stärke gefunden worden. Aber an keiner Stelle steht da dran
E-Mail
oder so. Natürlich hast du aber trotzdem eine IP-Adresse, die da auch, also ich denke mal, Google, wenn sie wollen, können sie auch da mehr rausfinden.
Aber obwohl das ja eigentlich, das wird ja dann über GSM oder so übertragen, ne?
Weil stimmt, wenn es über GSM.
Da sind ja eigentlich keine echten IP-Adressen in den Netzen.
Also auf jeden Fall, an vielen Stellen versuchen die Hersteller das, glaube ich, auch relativ ordentlich zu machen. Mhm. Und bei den Werbenetzwerken und bei den Apps habe ich überhaupt nicht den Eindruck, dass da sich irgendeiner auch nur Gedanken macht. Im Prinzip ist es so, wenn eine App Zugriff auf bestimmte Sachen haben möchte, das ist ja im Rechtesystem von Android dann auch vorher gesagt, dann holt sich der Werbepartner von der App alles, was er kriegen kann. Mhm. Also so, das ist so mein Eindruck, was da entsteht, wenn man sich das genau anguckt.
Also es ist aber doch so, dass Android einem sagt am Anfang bei der Installation, was die App sich alles abgraben kann.
Ja, aber zum Beispiel Geolocation hat fast jede App. Also da gibt es die wenigsten, die das, also.
Aber es steht vorne drin,
oder? Genau. Also vielleicht muss man sagen, was das oder eins der grundsätzlichen Probleme, also wir haben uns sehr fokussiert auf Android und eins der grundsätzlichen Probleme an Android ist, dass du, wenn du eine App installierst, du der grundsätzlich von Anfang an alle Rechte gewähren musst, die sie brauchen könnte. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Heise Verlag eine App habe, die die CT zeigt und dann kann ich gucken, ob in meiner Nähe irgendwas ist. Mhm. Und das ist ein optionales Feature. Dann muss ich bei Android, egal ob ich es will oder nicht, wenn ich diese App installieren will, dieses Recht auch einräumen. Und das ist ein Riesenproblem, weil natürlich gibt es Apps, die sinnvolle Sachen mit Ortsdaten anstellen.
Aber bei iOS siehst du doch gar nicht, was die App darf.
Aber bei iOS, naja, das stimmt, aber gerade was Ortsdaten oder Kontakte angeht, hat iOS zumindest die Möglichkeit, dass du einzelnen Apps da Rechte zu einräumen kannst oder nicht und entziehen kannst. Und gerade bei den Ortsdaten siehst du auch, ob eine App das benutzt hat.
Und der fragt dich in dem Moment, also man kann viel daran sehen, dass die App, du siehst ja, was die gerade macht, wenn sie nach Geodaten fragt.
Also, naja, und also iOS-Apps werden halt auch noch redaktionell nochmal angeschaut, was ja bei Android eben ist ja ein Vorteil und ein Nachteil gleichzeitig bei Android.
Ich will jetzt nicht auch abwägen, ob es bei den anderen gibt es auch Probleme sicherlich, aber gerade bei Android mit diesem Rechtesystem ist für den Nutzer überhaupt nicht transparent, was eine App mit diesen Daten tatsächlich anstellt. Mhm. Und ein Beispiel noch, um eins zu nennen, weil wir es jetzt auch gerade nochmal online hatten, ist der Musikerkennungsdienst Shazam. Da kannst du, wenn du einen Song irgendwie von dem Handy anhören lassen und es versucht, den zu identifizieren. Standardmäßig ist eingestellt, dass er damit deine Ortsdaten auch überträgt, damit du quasi dann weißt, wo du das Lied gehört hast. Ist also ein Feature, was ich nicht brauche, aber okay.
Ja, ein Feature, mit dem sie rechtfertigen können, dass sie die Ortsdaten abgreifen.
Kann man
aber auch sagen. Aber dann ist doch das Problem nicht, dass sie dir überhaupt nicht sagen, was sie an Daten abgreifen, sondern das Problem ist eher bei dem Android-Rechtesystem, dass es zu grob gefächert ist, dass es nur sagt, ich will deine Ortsdaten haben, aber du jetzt nicht genau weißt, schickt er deine GPS-Daten an ein Werbenetzwerk oder benutzt er die nur zur Orientierung, was auch immer, oder?
Vor allem sagt er nicht, warum die App, also da gibt es überhaupt keine Möglichkeit. Mhm. Also es gibt einige Entwickler, die das auf ihren Webseiten angeben.
Da muss man auch manche Apps verteidigen, ne? Also manche, die beispielsweise auf SMS oder Telefon zugreifen wollen, was erstmal schlimm klingt, haben manchmal dass sie sich das Recht nehmen, hat nur den Sinn beispielsweise, dass ein Spiel nicht von einer SMS unterbrochen wird. Ja gut, oder was,
aber man kann das, also ich habe mal bei einer App-Entwicklung mitgeholfen für Android und da haben wir in den Play Store reingeschrieben, warum, da kann man ja, hat man ja Beschreibungen, haben wir reingeschrieben, warum die App braucht, was sie braucht. Das kann man schon machen.
Aber der Gag ist halt einfach, zum Beispiel der DB Navigator von der Deutschen Bahn, die machen sich da echt Gedanken drüber.
Das ist mir auch gerade eingefallen. Genau. Die sagen extra, und die Leute sagen, warum wollt ihr auf mein Adressbuch zugreifen?
Genau.
Und die sagen, ja, damit ihr direkt dahin navigieren könnt, dass ich sagen kann, ich will zu Achim und dann.
Genau. Und die haben sogar einen Hebel in der App dann drin, in der Android-App, wo sie sagen kann, ich stelle das ab. Aber du weißt überhaupt nicht, ob das stimmt, weil die App hat ja weiterhin Zugriff auf diese Daten und dieser Schalter bewirkt überhaupt nicht, dass, oder du weißt nicht, ob dann wirklich dieser Datenfluss abgegraben wird. Und die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite schreibt sogar, wir würden das gerne für euch machen, so wie bei iOS. Es geht aber bei Android nicht, deswegen bieten wir euch den Schalter an, aber letztlich ist dieser Schalter in der App eine völlige Vertrauenssache.
Funktioniert er denn in dem speziellen Fall?
Ja. Also zumindest, ich sag das jetzt mal vorsichtig in CT-Manier, wir konnten keine Ortsdatenübertragung dann feststellen.
Dazu muss ich auch noch sagen, dass einige alternative Firmwares, also CyanogenMod zum Beispiel, daran arbeiten, dass man das so abstellen kann. Die machen das
auch teilweise.
Ja, die machen das dann einfach so, dass die der App dann, weil viele Apps nicht mehr funktionieren, wenn also die sagen, wir brauchen die Geodatenrechte und wenn die nicht haben, dann starten die einfach nicht mehr. Mhm. Und CyanogenMod gibt denen dann einfach irgendeine Fake-Location. Also der sagt dann irgendwelche Fake-GPS.
Aber dafür braucht man halt Root, ne? Das ist halt das Problem.
Ja, klar. Genau, also du kannst es auch mit einem normalen Handy machen, wenn du Root hast, kannst du auch, das stimmt, das ist noch ein guter Hinweis, du kannst auch die Ortsdaten, kannst du sogar faken, auch auf einem normalen Handy, und zwar hat jedes Android-Smartphone einen Entwicklermodus, da kannst du ein Häkchen setzen, Geolocation faken erlaubt, und dann gibt's Apps, wo du das machen kannst.
Läuft Ingress aber nicht.
Genau, mehr. Das Problem daran ist aber, dass dann alle Apps, dann kann ich auch nicht mehr, da muss ich fürs Navigieren immer an- und ausschalten, und ich will doch nicht, dass meine, ich kann ja auch die GPS-Daten einfach ausschalten, aber ich will doch in den Apps, wo ich es brauche, die benutzen. Und das ist ein Riesenproblem bei Android, dass ich es halt nicht den einzelnen Apps weg und zunehmen kann, und ich nehme auch an, ich hoffe, dass Android das in einer der nächsten Versionen
reparieren wird. Damit auch hauptsächlich sagen, dass das möglich wäre, das zu machen.
Genau.
Dass Google
technisch
das
ist es
nur
möglich.
Im Moment offensichtlich nicht will.
Also aus eigener Erfahrung kann ich nochmal sagen zu CyanogenMod. Erstmal, Root ist eigentlich nicht nötig, weil es mittlerweile ziemlich einfach zu installieren ist. Danach hast du Root-Zugriff. Und es sind gar nicht so viele Apps, wie man denken könnte, die da nicht mehr funktionieren. Also gerade Shazam zum Beispiel funktioniert einwandfrei da noch, auch wenn man denen die Rechte entzieht, die man in CyanogenMod entziehen kann. Was dann nicht mehr funktioniert, ist natürlich Facebook oder sowas, ist klar. Manche starten einfach nicht, aber es ist überraschend viel und die Installation ist relativ einfach. Also, was mir bei deinem Artikel eingefallen ist, wäre das die erste Maßnahme, die ich ihm empfehlen würde, der danach irgendwie was verändern möchte an seinem Smartphone.
Eine letzte Sache möchte ich noch kurz zum Thema sagen, und zwar ein Problem ist auch an der ganzen Geschichte, dass bei Android es so ist, dass du eine Android-ID hast. Die ist so lange, also die ist auch nicht so richtig verlässlich, einzigartig, aber relativ. Und die setzt, in der Regel wird die bloß zurückgesetzt, wenn du das Gerät zurücksetzt. Also richtig das Gerät komplett löscht. Und das heißt, für die Zeit, wo du das Gerät benutzt, und man will ja nicht regelmäßig ein Gerät zurücksetzen, ist die einzigartig. Und bisher war es immer so, dass die Apps genau auf diese ID zugreifen und die dann mit den Daten verknüpfen. Und dann hast du halt schon es ist keine wirklich personenbezogene Information wie Name.
Naja, aber es muss ja nur eine App sein, die irgendwas übermittelt an das Werbenetzwerk, wo dein Name drin vorkommt.
Genau.
Und das Werbenetzwerk hat dann ja schon,
kann sich die Android-ID
zusammenbauen.
Und den Namen. Ja. Bei iOS hat eine Werbe-ID eingeführt, die du immer wieder zurücksetzen kannst. Android hat die auch eingeführt, die ist aber, wird noch überhaupt nicht genutzt. Also ich habe keine einzige App gefunden, die jetzt diese Werbe-ID benutzt. Das soll aber im Laufe dieses Jahres umgeschaltet werden, und es wäre schon mal ein großer Schritt, dass du zumindest deine Identität bei diesen Werbenetzwerken mit einer Einstellung zurücksetzen kannst.
Hui. Mal wieder.
Also keine Smartphones mehr benutzen, ja. Keine Ohrhörer mehr benutzen.
Genau.
Kommen wir jetzt zu einem fröhlichen Thema.
Jetzt keine Fritzbox.
Setzen wir noch einen drauf. Genau.
Ja, da habe ich, glaube ich, eigentlich fast das fröhlichste Thema, weil
es gibt wenigstens eine Lösung bei dir, glaube ich.
Genau, also die große Nachricht war, dass unheimlich viele Fritzbox-Modelle, es gibt ja unheimlich viele, irgendwie 30 insgesamt, glaube ich, alle eine Schwachstelle haben. Diese Schwachstelle, die.
Alle?
Also die 30.
Okay.
Genau. Und okay. Die haben diese Schwachstelle, die Modelle. AVM will im Moment nicht sagen, was das ist, weil das jetzt eine Zeit dauert, bis die geupdatet sind. Also wenn jemand eine Fritzbox hat, auf jeden Fall gucken, Updates besorgen. Es ist ganz wichtig, weil das betrifft irgendwie den Login für den Fernzugriff. Das heißt, wenn man den Fernzugriff anhat, haben das Angreifer geschafft, da einfach so reinzukommen, ohne Passwort einzugeben, einfach so reinzukommen. Und was die gemacht haben, ist, die haben dann in dem IP-Telefonie Bereich einfach ein neues Telefon erstellt und damit irgendwelche lustigen Bezahlnummern auf den Bahamas oder so angerufen.
War bestimmt ein Riesengag.
Ja, da ist bei einem Kunden irgendwie in 30 Minuten irgendwie so 4.000 Euro zusammengekommen. Wow. Das ist natürlich nicht schön, das will man nicht wirklich. Das Gute an der Sache ist, dass AVM wirklich reagiert hat, wie wir das eigentlich sonst von keinem Routerhersteller sehen. Also die haben wirklich übers Wochenende durchgearbeitet, haben sich richtig Mühe gegeben, haben Firmware-Updates gemacht, die ausgeliefert.
Übers Wochenende,
übers Wochenende, ja. Mhm. Irgendwie, ja, die haben Freitag angefangen, aber die haben wirklich durchgearbeitet und haben die jetzt auch verteilt. Also in Deutschland die ganzen Provider, die haben die Updates, es gibt welche. Mhm. Ich glaube, das ist 1&1 zum Beispiel, die können das über Fern, also die haben ja dieses TR69, dieses Protokoll, damit können die halt das den Router von sich aus updaten.
Also es hat keine Standard, kein Standard-Feature, dass es von außen kommt, einfach das Update.
Nein, aber genau, es gibt halt manche, das kommt auf die Provider an, die haben ja oft gebrandet, diese mit ihrem eigenen, also da steht dann gar nicht mehr Fritzbox drauf. Mhm. Und manche davon können das, aber es sollte eigentlich für die Version, das kann ich jetzt so schlecht sagen, wir haben auf Heise Online natürlich da einen Artikel dazu, der Kollege.
Mehrere, glaube ich.
Ja, aber der Kollege Ernst Ahlers hat besonders eingeschrieben, wo halt quasi genau beschrieben ist, was muss man jetzt tun, da sind alle Modelle drin, wo man die Updates kriegt. Ganz wichtig ist, sich darum zu kümmern. Ich persönlich würde sogar empfehlen, den Fernzugriff auszustellen, wenn man das irgendwie kann.
Ist der denn eigentlich per Default an?
Das finde ich eigentlich seltsam. Nein, ich glaube eigentlich bei den meisten Geräten nicht. Ich glaube eigentlich bei allen nicht. Aber viele benutzen den halt. Das ist halt unheimlich praktisch, weil wenn man diese IP-Telefonie nutzt, kann man da halt irgendwie Anrufbeantworter abhören und solche Sachen. Man sollte auf jeden Fall gucken, man sollte sich da einloggen und die IP-Telefone, die Accounts, die da drin sind, überprüfen, ob da irgendwelche drin sind, die man nicht selber angelegt hat. Wenn das der Fall ist, bevor man die löscht, schön Screenshots machen, das alles belegen, dann den Telefonanbieter anrufen oder den Service-Provider anrufen und denen sagen, ich habe das Gefühl, ich bin hier gehackt worden. Und dann fragen, ob die irgendwie Rechnungen, ob da jetzt bei der laufenden Abrechnung irgendwie hohe Kosten sind.
Also quasi bevor man aufgefordert wird zu zahlen eigentlich.
Genau, also man muss sich auf jeden Fall darum kümmern. Man sollte dann auch um Kulanz bitten. Also es ist im Moment nicht klar, wer dafür haftet. Das Problem ist ja, dass diese Fritzboxen bei manchen Providern Zwangsrouter sind. Also man hat die, man kann sich da gar nicht gegen wehren. Aber es gibt jetzt Updates und es gibt, ich meine, die Presse hat jetzt darüber berichtet, also die Provider können sich durchaus da auf den Standpunkt stellen, dass das jetzt bekannt ist und dass man dann updaten muss, aber ich meine, wenn man da um Kulanz bittet, glaube ich eigentlich nicht, dass da irgendein Provider sagt, sie müssen das jetzt zahlen, also dann sollte man natürlich auch Strafanzeige stellen, also es läuft auch im Moment, es wird ermittelt, wer das war.
Weiß man, wie viele Fälle es da gegeben hat?
Nein, also wir haben von einigen Fällen gehört in der Redaktion, aber wie viel das genau sind, weiß ich nicht. Also ich glaube ich irgendwie so, wir haben glaube ich irgendwie so von 12 gehört, glaube ich, insgesamt. Aber ja, es ist halt ein sehr gezielter Angriff und geht direkt ins Geld, ne?
Aber du hattest jetzt schon Kulanz gesprochen bei den Providern. Also ich, so aus dem Gefühl heraus, würde ich auch sagen, dass die wahrscheinlich dann, wenn man früh genug Bescheid sagt, irgendwie auch kulant handeln.
Ja.
Aber ich kann mich noch an damals diese Dialer und sowas erinnern. Und ich meine, mich erinnern zu können auch, dass die da nicht so allzu kulant waren damals.
Ja, also ich will es wirklich hoffen. Also die Tatsache ist natürlich, wenn die jetzt nicht kulant wären, dann müsste man sich überlegen, ich meine, irgendwer verdient daran ja auch mit. Also wir wissen, wir wissen im Moment noch nicht wirklich, wie das läuft, aber wenn jetzt, also die Theorie ist, dass wenn ja jetzt irgendwer wenn man jetzt in den Bahamas über so eine Bezahlnummer anruft, dann wird das ja da abgerechnet und landet da bei irgendeiner Telefongesellschaft und die Theorie ist, dass dann da eventuell irgendwer sich hat bestechen lassen und dann an die Leute, die die Fritzboxen gehackt haben, einen Teil von dem Geld abgibt.
Ja, aber so. Kann es nicht einfach sein, dass die Hacker diese Nummern selbst registriert haben?
Das kann.
Ich meine, so schwierig ist es ja noch nicht.
Ja, das kann auch sein. Ich persönlich weiß halt nicht wirklich, wie das läuft. Mhm. Also wie man da am anderen Ende Geld rauskriegt.
Nee, aber du kannst einfach eine 0190er Nummer, das kannst du auch in Deutschland, kannst du einfach aufmachen und dann kannst du entscheiden, wie viel Geld da ein Anruf kostet. Und ich glaube, das ist ziemlich nach oben relativ.
Ja, 4.000 Euro.
Ja, kann man offensichtlich rausholen. Also in den Fällen, von denen wir jetzt gehört haben.
Da kannst du auch das Telefonbuch vorlesen lassen. Da. Also das sagt jetzt keiner, das muss jetzt irgendwie Mehrwert haben oder so.
Ich glaube, das waren eigentlich gar nicht, das waren eher mehr ganz viele Anrufe, die relativ billiger waren. Mhm. Aber da verdient ja an dem Ende hier auch jemand mit. Also ich meine, da verdienen ja beide Telefongesellschaften.
Das stimmt.
Und die werden sich dann fragen müssen, warum die das überhaupt zulassen. Weil man kann das ja erkennen. Also das ist ja, wenn jetzt da innerhalb von einer halben Stunde 4.000 Euro an Telefonkosten auflaufen, das merkt ja der
Provider. Also Banken kriegen es, aus eigener Erfahrung, kriegen es auch gebacken, auffällige Überweisungen zu analysieren und dann ziemlich schnell zu reagieren.
Ja. Aber jetzt mal eine ganz naive Nachwuchshacker-Frage. Die Leute, die das machen, die diese Fritzboxen da hacken wollen, lassen die dann einfach irgendwie so einen Scanner über so eine IP-Range laufen und gucken dann, wo es anschlägt? Oder wissen die, ich meine, die wollen wissen die, welche Fritzbox, welche IP-Adresse sie da jetzt gerade angreifen?
Naja, mal im IPv4-Bereich kann man das natürlich abscannen. Und dann kann man das also genauso machen. 1,
weiß ich nicht,
1, ja, 6,
8 Punkt irgendwie. Und dann machst du einfach und guckst, wo diese Sicherheitslücke dann greift. Schreibst du irgendwie so ein Skript und.
Genau, dann gibt die Fritzbox ja in der Regel, da ist ein Webserver drauf, der gibt dann irgendwie zurück, was das, ne, da kann man dann rausfinden, was das für ein Modell ist. Aber wir hatten jetzt in dem Fall war das relativ gezielt. Mhm. Also, aber es kann natürlich auch sein, dass die erstmal gescannt haben und dann, wenn sie eine Sicherheitslücke hatten, einfach reingekommen sind, weil sie, wie gesagt, das muss eine richtig heftige Sicherheitslücke sein, weil da wirklich, die wirklich kein Passwort eingeben brauchten und einfach so reingekommen sind. Aber ja, man kann das halt so abscannen. Das wird schwieriger, wenn wir auf V6 umsteigen, weil dann der Adressbereich so hoch ist.
IPv6.
IPv6, genau, weil dann der Adressbereich so hoch ist, dass man den nicht mehr einfach so abscannen kann.
Mhm. Okay. Also Tipp im Prinzip, wenn man eine Fritzbox hat, dann so schnell wie möglich updaten.
Genau, einfach gucken, welche sind betroffen, auch bei seinem eigenen Telefonanbieter gucken.
Vielleicht auch generell gucken, ob es ein Update gibt, auch wenn man nicht betroffen ist.
Genau, also einfach sowieso immer updaten. Also ich persönlich würde auch das Fernadministrationsinterface ausstellen.
Ausstellen, ja.
Also ich,
das würde ich sowieso, wenn man das nicht braucht, dann macht das aus, ey.
Ja, aber man muss wirklich nochmal AVM loben. Die hier wirklich reagiert haben, wie ich das von keinem anderen Routerhersteller gesehen habe. Also, wir haben ja immer mit sowas zu tun. Ne? Wir hatten jetzt gestern habe ich eine heiße Online-Meldung geschrieben über Netgear, die eine Sicherheitslücke haben, die da monatelang offen ist, die einfach nichts machen. Mhm. Und da hat AVM schon gut reagiert. Das muss aber auch so sein, weil der Router ist ja bei dir zu Hause der Angriffspunkt Nummer 1.
Mhm.
Also das Ding sollte schon sicher sein.
Okay. Gott sei Dank gibt es eine Lösung.
Ja, das ist in dem Fall relativ gut. Ja. Wir werden da auch nochmal, wahrscheinlich dann in der nächsten CT oder so, wenn die Details raus sind, nochmal genau darüber berichten, wie das gelaufen ist. Nur im Moment natürlich, AVM will da jetzt nicht noch anderen Leuten Angriffsfläche bieten und erstmal warten, dass abgedatet wird.
Ja, und das Wichtigste, die Hilfsanleitung steht ja schon online auf heise.de.
Also einfach updaten.
Genau. Das waren jetzt drei wirklich schwere Themen, fand ich. Und teils auch wirklich mit schlechten Fazit. Ich habe gerade noch mal geguckt, ob wir nicht noch irgendwas Schönes finden.
Wollen wir nicht ein paar niedliche Tiervideos
oder so? Ja, schön, jetzt kommen die Katzenvideos anderthalb Stunden lang. Nee, ja, die kommen danach.
Katzen haben wir nicht, aber.
Ja, stimmt, wir haben andere Tiere.
Aber das ist eigentlich auch negativ.
Also das ist auch
negativ. Ich finde es auch furchtbar, ja.
Johannes, mach mal hier,
genau.
Oh, jetzt.
Also für wen?
Oh, jetzt live.
Ah, ja.
Für die Leute, die es nicht kennen, das
oder ist, die jetzt nur zuhören.
Genau, das ist das Spiel super, Flappy Birds. Ach,
das geht auf dem Mac nicht gut, merke ich.
Ach, so daran liegt
es. Auf meinem PC geht das besser.
Das ist jetzt die Browser-Version. iPhone. Also das ist eigentlich war es ein iOS-Spiel, ne?
Wir reden von Flappy Bird übrigens.
Ja,
genau. Hast du schon gesagt?
Das hatten wir gesagt.
Ich höre dir nicht
zu. Du warst beim Zocken, deswegen hast du es nicht
gehört. Spiel du mal weiter, wir erklären das.
Genau, also das war ursprünglich eine iOS-App, die offensichtlich super gestartet ist und tausendfach runtergeladen wurde. Ich weiß bis heute nicht, warum.
Es gibt Achim,
kann das, glaube ich, mehr nachvollziehen.
Genau, schon länger. Also das ist so, da kam dieser Boom, der kam relativ abrupt, aber die App gibt es schon ein bisschen länger und dann.
Okay. Ja, aber das ist ja immer noch keine Erklärung, warum diese App so beliebt war.
Wir sollten vielleicht erstmal erklären, was das ist.
Es gibt echt geile Spiele bei iOS und bei Android, aber dieses war halt eins der meist runtergeladen wird. Es geht darum, diesen Vogel durch diese Pipes zu manövrieren, die aussehen wie bei Super Mario. Und man hat eigentlich nur eine Taste, nämlich die für den Flügelschlag.
Jo.
Und eigentlich soll man da durchfliegen.
Aber es geht irgendwie nicht.
Und es geht eigentlich gar nicht.
Kann ich ja nicht ansehen.
Aber also das Besondere eigentlich an dieser App ist, dass sie nicht mehr herunterladbar ist auf die normalen Wege. Angeblich, weil der Entwickler so genervt war.
Nein, nicht angeblich, das hat der Entwickler ja so kommuniziert. Also der Entwickler ist...
Er hat es so kommuniziert, genau. Mhm. Und deswegen sage ich trotzdem angeblich.
Ach so, meinst du.
Es auch gemunkelt wird, dass es andere Gründe dafür gab. Also eigentlich war er davon genervt, dass sie so oft runtergeladen wurde und dass es so ein Hype darum ging.
Schrecklich.
Ne?
Nein, er war nicht davon genervt, sondern er war davon genervt, dass er unglaublich viele Presseanfragen hatte, weil das halt irgendwie so ein riesen Hype-Phänomen gewesen ist. Aha. Und vor allem haben die Leute angefangen, richtig aggressiv darauf zu reagieren. So von wegen, ich bring den Typen um, der den Scheiß programmiert hat. Mhm. Ich sitze da jetzt seit Stunden dran und die App hat mein Leben versaut, weil das Ding halt echt frustrierend ist. Ne? Also du spielst das und es gibt wohl offenbar Leute, die können nicht mehr damit aufhören, weil sie unbedingt den Highscore von ihrem Chef knacken müssen. Oder
also
so.
Solche Kommentare auf alle Fälle nicht tolerierbar. Aber emotional, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Es ist echt eine nervige App. Und wenn man einmal dran sitzt, man hasst diese App und trotzdem macht man immer und immer weiter.
Ja, aber ich meine, die Dimensionen sind ja unfassbar. Also es ist ja so, wie viel soll das Ding am Tag an Werbeeinnahmen
Angeblich hat er 50.000 Dollar pro Tag damit eingenommen.
Deswegen versteht halt keiner, warum er das aus dem App Store genommen hat. Am Tag, ne? 50.000 Dollar am Tag.
Man muss vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Also diese App hat einen unheimlich großen Hype gehabt. Es gibt Gerüchte man munkelt das halt. Also die hat am Anfang Kommentare bekommen, die alle sehr ähnlich sind. Und eine Theorie, die halt viele haben, ist, dass er am Anfang selber Kommentare gekauft hat, also Bewertungen gekauft hat, weil die alle sehr ähnlich klingen. Dass vielleicht damit irgendwie mit dem Erfolg jetzt nicht, dass alles nicht so ganz koscher war. Er hat unheimlich viel Geld damit verdient. Und er hat ja auch gesagt, dass dieser Suchtfaktor, dass der auch, glaube ich, wohl ein Ausschlag geben ist, dass jetzt alle so süchtig sind und so sauer und sonst, deswegen macht er von einem Tag auf den anderen. Jetzt habe ich auch gehört, manche sagen, das ist vielleicht nur die beste Werbe-Promo-Aktion aller Zeiten, weil der macht auch andere Spiele und wenn er in einem halben Jahr nochmal mit Flappy Bird 2 oder Flappy Cat oder Flappy, weiß ich was, rauskommt, dann
wird aber der Hype war ja schon da, bevor er es rausgezogen hat. Also das
ist richtig,
Hätte er lieber noch mal ein paar tausend Dollar mehr am Tag machen können. Also
hättest du gemacht.
Also ich glaube ihm das, dass er, das ist einfach ein relativ introvertierter Typ, der einfach gerne Spiele programmiert und er ist einfach, hat nicht damit, oder er hat dieses Gefühl, so in der Öffentlichkeit zu stehen und vor allem so viel Hass da abzukriegen. Das war ist ja eigentlich ein richtiger Shitstorm, wenn man sich das mal anguckt. Okay. Das ist auch rassistische Kommentare und so weiter. Also das ist richtig fies gewesen. Und dass er einfach gesagt hat, ich kann das nicht mehr aushalten, ich will nicht mehr.
Okay.
Und es gab ja auch dieses Gerücht, dass Nintendo ihn angeblich verklagt hätte, dass er irgendwie die Assets da, also die
Spielgrafiken
aus einfach unverändert genommen hat. Aber das hat sowohl er als auch Nintendo dementiert.
Mhm.
Also ich kann da keinen rationalen Grund sehen, warum man das rausgenommen hat. Also ich glaube, das ist wirklich emotional einfach.
Es ist halt einfach schwer nachvollziehbar, wenn jemand so viel Kohle mit sowas macht, dass er dann
Geld
damit
ist
aufhört.
Nicht alles, Hannes. Geld ist nicht alles.
Und ich will damit aber nicht sagen, dass es nicht auch Menschen gibt, denen das halt einfach Spaß macht und die irgendwas Schönes machen wollten und wie derjenige dann halt sich einfach lieber zurückziehen. Da gibt es ja auch andere Beispiele für.
Genau.
Und der hat ja auch schon einen Haufen Geld verdient. Der ist in Vietnam, vielleicht sagt er auch, das reicht mir jetzt erstmal, jetzt mache ich irgendwie ein anderes Projekt, ein neues und nehme das Geld als Startkapital, um was Cooleres zu machen und will mich jetzt nicht mehr um dieses Spiel kümmern. Genau. Weil so viel Wartungsaufwand hat das jetzt vielleicht
und auch. Und für uns andere gibt es ja immer noch Flappy Doge. Das mag ich sowieso Flappy lieber. Flappy Doge? Ja, das ist der Hund. Oder Doge. Oder wie auch immer man den ausspricht. Den gibt es jetzt auch. Und den kann man dann da auch so durchfliegen lassen. Und da komme ich auch immer nur bis zur zweiten Röhre. Aber ich bin da auch irgendwie nicht süchtig nach. Ich weiß nicht.
Nee, es ist zu frustrierend.
Es ist einfach zu schwer.
Man kommt auch überhaupt nicht rein. Also wenn man erstmal so ein bisschen angefixt werden würde bei diesem Spiel.
so ein, zwei
Erfolgserlebnisse am Anfang und dann wird es schwer. Aber es ist ja von Anfang an, also man hat es ja auch gerade gesehen, du bist ja kaum durch die erste Röhre gekommen.
Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Zen-Spiel. Ich habe gemerkt, du musst wirklich so total entspannt sein. Und dann fliegst du da so locker durch. Und sobald du dich dann einmal aufregst, dann schaffst du wieder nur noch eine Röhre.
Das ist ein bisschen wie bei, wie heißt das, Meat Boy?
Oh ja, Super Meat Boy.
Das ist auch so ähnlich. Also das erste Level, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe.
Die ganze Welt oder den ersten Level?
Nee, nur den erste, also die erste Aufgabe quasi.
Der allererste Level, den hast du nicht, der ist so schnell einfach.
Mensch,
Hammer. Aber der zweite Endboss, das ist richtig, da habe ich dann aufgehört, das war mir dann zu...
Okay.
So masochistisch war ich denn nicht
voran. Deinen Kommentar schneiden wir gleich raus.
Nee.
Ja, schön, dann hatten wir doch nochmal ein positives Thema.
Fabian kann ich mitreden, weil für Linux gibt's das nicht.
Ich habe auch ein Android-Phone.
Fabian spielt nur Euro Truck Simulator.
Ja, genau. Das ist ein Zen-Spiel.
Ja, das stimmt.
Du musst mal sehen, wie ich relaxed bin, wenn ich da durch
Europa. Langeweile hat nichts mit Zen zu tun.
Für dich ist die Konsole ist Spielzeug genug, ne?
Nee, also mittlerweile bin ich sehr gut mit Steam auch unterwegs. Also,
das
ist
richtig.
Das ist ja auch eine Browser-App, also das könnte ich auch spielen, aber es ist halt irgendwie. Euro Truck Simulator ist schon besser.
Ja, cool. Ich hoffe, nächstes Mal haben wir auch mal wieder ein bisschen positivere Themen. Aber es war ja nicht unspannender.
Flappybird.io kann ich nur empfehlen, by the way.
Okay. Also das ist die Browser-Version, ne? Die läuft ja unter Linux. Nee, obwohl ist es Flash oder ist es
HTML5?
Wir haben Flash auf Linux, das weißt du schon.
Ach ne? Ja, stimmt. War ja nur iOS, stimmt. Dass ihr alles habt.
Also auf MacBook läuft, insofern.
Okay. Ja gut, also was können wir noch mitnehmen aus der Sendung? Bisschen Markenkram zu kaufen, wenn man schon Zubehör kauft. Bisschen
kein Handy mehr benutzen.
Ja, kein Handy mehr, aber da zumindest mal drüber nachzudenken, was man da installiert und vielleicht auch, womit die Apps überhaupt Geld machen. Also ein bisschen bewusster das Ganze zu machen. Man erwischt sich ja auch öfter dabei, einfach das wegzuklicken mit der Rechteverwaltung bei Android.
Fritzbox-Update.
Und Fritzbox-Update als allererstes. Das mache ich auch, wenn ich nach Hause komme. Erstmal. Ich habe es immer noch nicht getan.
Und den Fernzugriff abschalten.
Und den Fernzugriff abschalten,
genau. War nochmal deine IP-Adresse?
Weil wissen wir eigentlich hundertprozentig sicher, dass das Update wirklich auch hilft? Ich meine, weil wir kennen ja den Exploit gar nicht, ne?
Nein. Das Netzwerkressort hat die wir hier haben, getestet und sieht gut aus. Aber wir können natürlich hundertprozentig sagen, nie.
Also ich habe auch nichts dagegen.
Die haben gesagt, die arbeiten das ganze Wochenende dran und haben einfach unseren Placebo-Update rausgehauen und sind ins Kino gegangen.
Genau. Oder sich Katzenvideos reingezogen. Oder Flappy Bird.
Oder Flappy Bird gespielt, ja, wahrscheinlich.
Ja. Alles klar.
Wir sehen uns nächstes Mal. Vielen Dank fürs Einschalten.
Ja.
Tschüss. Ciao.